Grüß dich, Gavin.
Hallo Dennis.
Ich habe so überlegt, jetzt wo wir bei Spotify empfohlen wurden und Tagesthemen Deutschlandfunk und HR Info uns zitieren, habe ich
Ja.
gedacht, geil wäre doch, also wenn Mastodon jetzt kommerziell wäre, ich würde sämtliche Werbeplätze an die verscherbeln hier. So, aber
Das wäre
naja,
brillant, ja, das wäre brillant.
haben wir uns irgendwie schlechtes Geschäftsumfeld ausgesucht für diesen Podcast.
Hey Hive, wenn ihr das hier hört.
Ja. Wir haben eine Frage gestellt bekommen, ne, nach unseren roten Linien.
Und das ist wirklich schwierig zu beantworten. Also man muss dazu sagen, die Frage hat mich schon oder uns schon am Dienstag bei Twitter erreicht, glaube ich. Und seitdem denke ich darüber nach, was muss passieren, damit ich ohne zu zögern meinen Account lösche. Also eine rote Linie empfinde ich ja so, dass sie dann überschritten ist, wenn es, also wo ich dann, wo das Leid so groß ist, der Pain Point so groß ist, dass ich sage, ich lösche mich jetzt, ist egal, jetzt muss ich da weg. Ich kann es gar nicht so genau benennen. Und du?
Ich habe ja, da habe ich noch gar nicht von erzählt, letzte Woche tatsächlich sämtliche Tweets gelöscht bis zum 31. Dezember 2021, die ich je
Krass,
verfasst
ja.
habe. Also alles weggewiped. Und ich habe dann überlegt, hat das was mit der Sicherheit zu tun auf dieser Plattform? Also würde ich dann gehen, weil es unsicher ist, großes Datenleck oder so. Das wäre jetzt nicht mehr so schlimm. Ist ja alles weg. Hoffe ich. Weiß man ja auch nicht. Ich hab auch keine. Also ich habe keine definitiven roten Linien. Ich finde ja auch, die Frage ist so ein bisschen so wie die Debatte immer, so schwarz und weiß. Weißt du, wenn das passiert, dann aber so.
Ja.
Ich glaube ja eher, dass das so auslaufen würde und man dann so Stück für Stück verbleicht, diese Plattform so in der täglichen Nutzung. So könnte ich mir das eher vorstellen. Ich glaube, der Schritt ist gemacht. Wenn ich morgens mein Handy in die Hand nehme und es Moin nicht mehr bei Twitter poste, sondern bei Mastodon, dann ist es, glaube ich, passiert.
Ja, da gehe ich in der Einschätzung mit. Also ich würde das auch so einschätzen, dass das eher langsam so fades away. Langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass etwas passiert, dass ich so eine Entscheidung treffe wie du, meine Tweets zu löschen, meine DMs zu löschen. Dass irgendein Einschnitt passiert in der Art, wie ich die App benutze, auch bewusst. Also dass ich zum Beispiel sage, ich lösche die App vielleicht von meinem Telefon, weil ich mich damit nicht mehr gut fühle oder weil ich das Gefühl habe, ich verbringe zu viel Zeit damit, obwohl ich das moralisch zum Beispiel nicht mehr möchte. Sowas halte ich für möglich. Ehrlicherweise glaube ich aber, müssen dafür andere Netzwerke erstmal diesen Platz einnehmen in der Wichtigkeit. So würde ich das eher bestimmen. Also die rote Linie ist nicht, Twitter ist nicht mehr tragbar. Das kann auch passieren, aber eher muss etwas passieren, dass meine Nutzbedürftigkeit, sagt man das so, mein Nutzungsbedürfnis, so heißt das, ablöst.
Und da haben wir über Mastodon ja schon gesprochen. Wobei ich sagen muss, dass ja sehr viel auch so die Peer Group einfach ausmacht. Und es sind jetzt echt schon verdammt viele da. Also das hat mittlerweile ein Debattenlevel erreicht, das mich diese App einfach regelmäßig öffnen lässt. Das ist ja schon mal was.
Das ist auf jeden Fall was, ich beobachte an mir, dass ich anfange, viel mehr Instagram-Stories zu posten.
Interessant.
Ja, sehr interessant, weil ich eigentlich mich bei Instagram oft zurückgehalten habe und mich doch eher da ein bisschen angreifbarer gefühlt habe als bei Twitter. Bei Twitter hatte ich immer das Gefühl von so einem Schutzschirm, der ist mir jetzt gerade irgendwie abhanden gekommen.
Vorsicht, dass wir nicht auch noch bei der Floskelwolke landen.
Ja,
So.
richtig.
Kannst du dich an den Tweet erinnern von Elon Musk, in dem er schrieb, The bird is freed?
Ja, das war ja
Und
das erste Bekenntnis zum Kauf.
ja, so. Und dann hat Thierry Breton, der Binnenmarktkommissar der Europäischen Union, dazu geantwortet: Ja, aber der Vogel fliegt nach unseren Regeln. Und da war die Front schon mal aufgemacht. Und jetzt bringt er sich, sage ich mal, in Stellung. Kann man das so sagen gegen Twitter oder wählt hier jetzt mittlerweile ein paar sehr deutliche Worte?
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich jetzt gerade eine neue Spitze auf einem schon lange schwelenden Brand ist. Noch wieder was für die Floskelwolke. Denn es gab ja tatsächlich im April war es, glaube ich, als Elon Musk das erste Mal bekannt gegeben hat, dass er Twitter kaufen möchte, gab es schon tatsächlich von der EU so einen Hinweis, dass auch dann trotzdem immer noch Gesetze gelten, auch wenn die absolute Meinungsfreiheit auf Twitter herrscht, wo Elon Musk geantwortet hat, dass er sich immer an geltendes Recht halten würde.
Auch in so einer tollen Wortwahl hat er geschrieben, okay, toll, habe verstanden, stimme allem zu.
Ja, genau, richtig. und jetzt ist es eben so passiert, dass am Mittwoch, wenn ihr das hört, am gestrigen Mittwoch, es einen Videocall gegeben hat zwischen dieser Binnenmarktkommission der EU und Elon Musk. Und da hat die EU relativ klar gesagt, dass diese Regeln nach wie vor gelten und dass man sich vorbehält, durchaus zu überlegen, dass die App auch verbannt werden könnte in der Nutzung, wenn man sich an diese Regeln nicht mehr halten würde.
Die haben sehr deutlich genau die Punkte angesprochen, die wir ja auch in den vergangenen Ausgaben hier immer mal wieder besprochen haben. Ich habe das Statement hier.
Oh, sehr gut.
Von Breton, der O-Ton, der sagt, Twitter muss eine transparente Nutzerpolitik einführen, die Moderation von Inhalten deutlich verstärken und die Meinungsfreiheit schützen, entschlossen gegen Desinformation vorgehen und gezielte Werbung einschränken.
Ich finde, das ist sehr klares Zähnezeigen der EU. Nach dem Motto, wenn du hier auf unserem Spielplatz mit deinem Förmchen spielen willst, dann musst du auch unseren Sand benutzen.
Und es kommt noch ein Satz dazu, den ich eigentlich noch die Überspitze dann finde.
Ja.
Nämlich, dass das alles auch ausreichende Personalressourcen erfordert.
Ja, das ist halt ein geiles Statement, ne?
Ja, ja. Und ich frage mich, ob das, was, wenn ihr das jetzt hört, gestern Abend passiert ist, auf dieser Warnung der EU basiert oder eine Reaktion darauf ist. Twitter hat einen neuen Blogartikel veröffentlicht. Ich finde übrigens ganz interessant, wenn man ins Twitter-Unternehmensblog guckt, da gab es seit Ende Oktober nichts mehr. Und jetzt der erste Blogartikel seitdem. Also die haben wirklich regelmäßig was veröffentlicht und Pressemitteilungen da rausgehauen und so weiter. Und jetzt kam dieser Artikel Twitter 2.0, unsere andauernde Verpflichtung für die öffentliche Debatte. Und ich würde gerne dieses Statement, nenne ich es mal, mit dir durchgehen.
Ja, so sehr gerne.
Stück für Stück. Wir haben das ja schon mal mit Twitter 2.0, den Folien von Elon Musk gemacht. Aber ich glaube, wir müssen hierüber auch reden. Weil, also ja, hört selbst. Also ich fange mal an. Auf Deutsch übersetzt. Twitters Aufgabe ist es, die öffentliche Debatte zu fördern und zu schützen und der Marktplatz des Internets zu sein. Das ist eine wichtige Formulierung, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Wir haben immer verstanden, dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, jedem die Möglichkeit geben müssen, Ideen und Informationen zu erstellen, zu kreieren und auszutauschen, sofort und ohne Barrieren. Da gehen wir, glaube ich, so weit mit, oder?
Ja, absolut.
Heute sind wir ein neues Unternehmen, das ein neues Kapitel aufschlägt, aber unsere unerschütterliche Verpflichtung zu dieser Aufgabe hat sich nicht geändert. Wir sind sogar besser aufgestellt als je zuvor, um unsere Ziele zu erreichen.
Das finde ich ist wirklich eine sehr, da ist sehr viel Unternehmenskommunikation in diesen Satz geflossen.
Absolut.
Also der Satz, wir sind ein neues Unternehmen, der mag stimmen, den finde ich aber als Statement sehr stark, direkt im ersten Absatz klarstellen, hier ist alles anders und wir sind nicht mehr dieselben wie vorher.
Aber wir sind besser.
Aber wir sind besser, ist dann halt so tatsächlich so, dann bist du im Bereich des Marketings, weil woher diese These kommt, lässt sich ja überhaupt nicht stützen.
Ja.
Also es gibt ja keinerlei Anhaltspunkte dafür.
Sie unterfüttern es jetzt gleich noch ein bisschen mit Punkten, die wir vielleicht auch auseinandernehmen werden. Also es geht weiter mit, wir haben immer verstanden, dass unser Geschäft und unsere Einnahmen mit unserer Aufgabe verbunden sind. Sie hängen voneinander ab. Markensicherheit, im Englischen Brand Safety, das ist ja ein Begriff, den wir hier auch schon besprochen und kennengelernt haben. Markensicherheit ist nur möglich, wenn die Sicherheit der Menschen an erster Stelle steht. All dies gilt heute auch noch.
Und das ist offensichtlich eine Reaktion. Also nicht nur auf den Schuss der EU, sondern auch eine Reaktion auf die Züge der, der Großkunden sozusagen. Mhm. Eine Reaktion auf die Diskussion der letzten Wochen. Denn dass hier Brand Safety so stark als Unternehmensziel ausgerufen wird, aber auch gesagt wird, wir machen das über den Weg der Sicherheit der Menschen, das finde ich doch beeindruckend, wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, wie de facto mit dieser Menschensicherheit eigentlich gerade umgegangen wird. Mhm. Also Shanghai ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das sehr besonders ist und deswegen vielleicht gar nicht so sehr zur Regel taugt. Aber wenn du dir anschaust, wir haben über Werbung gesprochen, die neben irgendwelchen pornografischen Inhalten dargestellt wird, ja. Neben irgendwelchen Scam-Postings, wir sprechen immer noch über, genau, ja. Genau, finde ich das doch ein bisschen weit doll nach draußen geschwommen, sich damit jetzt so zu brüsten.
Aber eine ganz offensichtliche Reaktion und jetzt wird es interessant, Stück für Stück. Was sich jedoch geändert hat, ist unsere Einstellung zum Experimentieren. Wie Sie in den letzten Wochen gesehen haben, setzt Twitter auf öffentliche Tests. Wir glauben, dass diese offene und transparente Herangehensweise an Innovationen gut ist, weil wir so schneller vorankommen und Nutzerfeedback in Echtzeit sammeln können. Wir glauben, dass ein so wichtiger Dienst von Feedback in großem Umfang profitiert und dass es von Vorteil ist, wenn wir offen über unsere Experimente und unsere Erkenntnisse sprechen.
Ja, also auch das ist natürlich eine neue Lesart. Elon Musk hat das zwar ganz am Anfang schon mal oder vor einigen Wochen auf jeden Fall getwittert, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es ein bisschen chaotisch wird und dass hier ein paar Dinge passieren werden, schneller als sonst und dass man auch Fehler machen wird. Mhm. Trotzdem, wir haben so Sachen wie eben dieses Debakel um Twitter Blue, also um diesen Verifikationsprozess, der jetzt inzwischen zum dritten oder vierten Mal verschoben wurde. Der hätte ja am 29.11., also vorgestern, starten müssen. Das ist nach wie vor nicht passiert. Und das jetzt quasi in das weiche Kissen der Innovation zu legen und zu sagen, hey, damit sind wir eigentlich nur besonders vorne mit dabei, weil wir uns quasi das Korrektiv der Nutzerschaft zu eigen machen. Das ist halt auch wirklich bis hierhin nur Marketing, ehrlicherweise.
Ja, ich finde ganz interessant, dass dieser Abschnitt das so ein bisschen wendet, so dieses Erratische, was wir da gerade erleben bei Twitter, in etwas Positives dreht.
Genau.
Ja, aber in so Sätzen, wo man, also es gibt ja immer diese Transparenzforderung und eigentlich klingt dieser Absatz so, als würde man direkt zustimmen wollen. Na klar, Transparenz, ja, und genau. Experimentieren, es ist sinnvoll und so weiter. Und ich glaube, das unterschlägt, dass Transparenz, also auch wenn es Marketing ist, würde man ja erstmal sagen, stimme ich zu, ist eigentlich richtig, dass Transparenz und Experimentieren hier auf dieser Plattform schädlich ist. Es gibt ja manchmal auch die Forderungen danach, Algorithmen offen zu legen und auch das klingt ja immer so super und so. Das Ding ist, in dem Moment, in dem man es offenlegt, lassen sich diese Algorithmen natürlich auch austricksen.
Genau.
Und nutzen für all diese Operationen auf Twitter, die wir in Sachen Desinformation, in Sachen Hass und so weiter in den vergangenen Jahren ja erlebt haben. Mhm. Deswegen halte ich das für gar kein so gutes Ziel, an dieser Stelle Transparenz zu schaffen.
Zumal
in dieser Form.
Absolut, ich stimme dir zu, zumal im letzten Absatz ja Twitter eigentlich zur, es wurde ja vom Marktplatz des Internets gesprochen und auch noch größer, ein wichtiges Instrument der Redefreiheit, des Austausches, eine barrierefreier Zugang zur Meinungsäußerung und zur Diskussion, so wurde das ja gerade die ganze Zeit geframed. Wenn es tatsächlich diese Wichtigkeit in den Augen aller hat, dann ist das nichts, an dem du Experimente durchführen solltest. Also ich finde, du sagst ja auch nicht, hey, wir haben jetzt ein neues Medikament und wir nehmen das jetzt einfach mal alle und wenn das schief geht, naja, doof gelaufen. Mhm. Sondern es gibt bewusst Studien und Experimentierwege, Versuchsreihen. Also es gibt Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, unabhängig davon, dass du nicht immer alles am offenen Herzen durchführen musst. Und hier wird mit diesem Absatz, den wir hier gerade durchgehen, aber eigentlich der Eindruck vermittelt, dass der beste Weg wäre, wir probieren alle gemeinsam etwas aus und wenn es nicht klappt, hey, machen wir was anderes. Und dafür ist das doch ein bisschen zu gefährlich, ehrlicherweise.
Das ist ein wenig dieses Startup-Framing, ne? So ja, Trial genau. and Error, so. Ja. Und Move Fast and Break Things, dieses Motto genau. Von Facebook. Und da haben wir ja auch schon jahrelang darüber gesprochen, dass dieses Unternehmen zu groß, zu wichtig und zu sehr in einer Verantwortung ist, um sich noch mit diesem Startup-Modus überhaupt aufhalten zu können. Und ich würde es für Twitter genauso sehen.
Hundertprozentig. Also ich hoffe, dass er diese gleiche Mentalität nicht auch in die Entwicklung seiner selbstfahrenden Autos legt. Weil das ist genau das Problem, wenn du anfängst, an solchen Dingen herumzuexperimentieren, an denen am Ende auch Menschenleben hängen.
So, jetzt kommt noch ein Satz. Bei all dieser Arbeit haben wir ein Ziel vor Augen, Twitter für unsere Kunden, Partner und die Menschen, die es weltweit nutzen, zu verbessern. Den kaufen wir. So, und jetzt kommen 5 Zusicherungen. Und ich habe das Gefühl, die können wir alle jetzt gleich in der Luft zerreißen. Also während wir diese Arbeit durchführen, möchten wir euch ein paar Dinge oder Ihnen, ich habe immer gesiezt, Ihnen ein paar Dinge versichern. Erstens, keine unserer Richtlinien hat sich geändert. Unser Ansatz zur Durchsetzung der Richtlinien wird sich stärker auf die Entschärfung von verletzenden Inhalten stützen. Redefreiheit, aber keine Reichweitenfreiheit.
Das ist eine Formulierung, diese Redefreiheit statt Reichweitenfreiheit, die habe ich das erste Mal tatsächlich auch in einem Tweet von Elon Musk entdeckt. Und die fand ich irritierend, weil wir in diesem Atemzug waren, dass Donald Trump zurückkommt, einer der wahrscheinlich reichweitenstärksten Twitter-Accounts, wenn nicht sogar der reichweitenstärkste Twitter-Account, das weiß ich nicht. Und jetzt zu sagen, hey, er kann sagen, was er will, aber eventuell schränken wir seine Reichweiten ein, davon war nie die Rede. Und das taucht plötzlich hier auf und ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll oder ob das nicht einfach nur luftleere Phrasen sind.
Ich finde das ganz interessant, weil dieser Spruch taucht im Zusammenhang zu Twitter tatsächlich das erste Mal auf, aber es gibt ihn schon länger. Im Englischen reimt sich das auch so schön. Freedom of speech does not mean freedom of reach. Und man hat das bei Facebook immer gesagt, im Zusammenhang mit den gesponserten Beiträgen, mit dem Reichweitenzukauf für politische Werbung. Und der Frage, ob das so in Ordnung sein sollte. Das heißt, das war eine Trump-Debatte im Grunde. Und das ist wieder so ein Umdrehen dieser Formulierung, so ein Umdrehen dieses Bildes Redefreiheit, aber keine Reichweitenfreiheit, die er jetzt nutzt für sich und hier, so würde ich das jetzt erstmal lesen, auf die Idee zurückkommt, dass die Twitter Blue-Konten, die sind, die frei angezeigt werden. Und weniger Reichweite diejenigen bekommen, die nicht bezahlen. Aber sie haben ja nach wie vor die Redefreiheit.
Ja, genau. Also am Ende bedeutet es eigentlich, es ist eigentlich, also es gab ja immer wieder Vorwürfe, es gab Shadowbanning bei Twitter und Leute, die das ja auch analysiert haben und gesagt haben, offensichtlich gibt es das. Eigentlich ist das jetzt die Legitimation dafür. Also Shadowbanning meint ja Accounts, die es zwar gibt, die du aber nur noch in der Suchfunktion beispielsweise auffinden kannst, wenn du das gesamte Handle eingibst und nicht nur die ersten 3-4 Buchstaben.
Und dann gibt es da noch diesen Satz hier, keine unserer Richtlinien hat sich geändert. Naja, also bei den Willkürentscheidungen jetzt zuletzt, ich würde sagen, den können wir auch nicht so stehen lassen.
Absolut. Also ich glaube auch, dass wenn eine Person mit einer Umfrage in einem Tweet eine Entscheidung treffen kann, die am Ende das komplette Netzwerk verändert, dann bin ich mir relativ sicher, dass sich einige dieser Policies inzwischen schon geändert haben.
Zweitens, unser Trust and Safety Team setzt seine sorgfältige Arbeit fort, um die Plattform vor hasserfülltem Verhalten, Beleidigungen und Verstößen gegen die Regeln von Twitter zu schützen. Das Team ist weiter stark und gut ausgestattet. Ich muss schon lachen hier. Und die automatische Erkennung spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Beseitigung von Missbrauch.
Ich halte da nur gegen, dass du inzwischen ganze Hollywood-Filme bei Twitter sehen kannst, weil die Copyright Detection nicht mehr funktioniert, die automatisiert war, scheinbar. Dass ich nach wie vor ein komplettes Postfach voller Spam habe, dass die Hashtags zum Thema Shanghai komplett geflutet sind nach wie vor. Ich könnte stundenlang so weitermachen.
Also die sind nicht stark und gut ausgestattet und sie setzen offenbar auch nicht ihre sorgfältige Arbeit fort, weil wer sollte sie dort fortsetzen? Exakt. Drittens, wenn sich dringende Ereignisse auf der Plattform manifestieren, stellen wir sicher, dass alle Inhalte-Moderatoren die nötige Anleitung haben, also nicht im Sinne von so ein IKEA-Heft oder so, sondern Guidance stand dort, um verletzende Inhalte zu finden und zu behandeln.
Das ist so ein bisschen, man baut sich hier die Möglichkeit eines Kriegsrechts ein, ne? Also, wenn etwas passiert, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Das heißt, wir stellen alle Leute hier auf Alarm ein.
Also, ich habe mich aufgehängt an diesem Wort der Guidance, Anleitung. Weil das ein Begriff ist, der ja nicht etwas umfasst, was hier eigentlich nötig wäre, nämlich Kriterien. Und weil hier nicht der Begriff Kriterien steht, halte ich ja auch diesen Punkt für überflüssig.
Ja, total. Ja. Zumal steckt da ja auch drin, dass diese Content-Moderatoren, die eine Anleitung brauchen, um zu wissen, wie man diesen verletzenden Inhalt findet, dass diese tatsächlich dafür nur in diesen wichtigen Situationen ausgestattet werden. Das steckt da ja drin. Du fängst mit einer Einschränkung an. Das ist in der Tat absolut eine Änderung zum bisherigen Verhalten, wo man gesagt hat, na, idealerweise sind unsere Content-Moderatoren eigentlich immer mit dem möglichen oder nötigen Handwerk ausgestattet.
Oder zumindest einfach absichtlich so schwammig formuliert, dass man in diesen Satz alles reinlesen kann.
Ne? Das wird so sein, ja.
Viertens, während wir unsere Richtlinien und Verfahren verbessern, werden böswillige Akteure auch neue Methoden entwickeln. Das ist nicht neu. Unser Expertenteam stellt sich darauf ständig neu ein, um Bedrohungen zu erkennen und zu entschärfen. Und wir sind stolz auf unsere ersten Ergebnisse. Die Zugriffe auf verletzende Inhalte sind im letzten Monat zurückgegangen, obwohl die Nutzung der Plattform insgesamt gestiegen ist.
Wir können das nicht beurteilen. Wir haben wir kennen die Zahlen nicht.
Ja. Aber interessant die Formulierung, die Zugriffe auf verletzende Inhalte sind zurückgegangen. Das sagt noch nichts über die Zahl der verletzenden Inhalte, nicht wahr?
Ja? Das stimmt.
Und ich meine, das, was du eben gesagt hast, an Entwicklungen der vergangenen 2-3 Wochen, wie in China eben, diesem Fluten von Hashtags, spricht ja eher dafür, dass das Expertenteam hier nicht fähig war, neue Bedrohungen zu erkennen und zu entschärfen.
Ja, das ist so. Also ich das ist auch so ein Satz, der am Ende aber auch wenig Aussagekraft hat. Also sie belegen ihn zwar, indem sie sagen, ja, aber dafür gibt es jetzt gerade weniger Aufrufe, Reichweite auf diesen verletzenden Inhalten. Aber alles, das davor steckt, ist auch nur leeres Geblubber, ehrlicherweise. Denn es wird gesagt, naja, die Bösen, die gibt's immer noch und die machen immer noch Sachen, aber wir kämpfen weiter dagegen an.
Fünftens. Und schließlich werden wir auf dieser neuen Reise Fehler machen, wir werden lernen und wir werden auch Dinge richtig machen. In dieser Zeit werden wir offen mit unseren Nutzern und Kunden kommunizieren, um ihr Feedback zu erhalten und es zu teilen.
Das finde ich einen tollen Punkt, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, es heißt ja, dass eigentlich die gesamte Presseabteilung von Twitter inzwischen entlassen sei. Wer hat diesen Text geschrieben?
Gute Frage.
Weil das auch hier ja jetzt drin steckt, da ist ja nicht drin, der Satz war ja nicht, wir werden Dinge richtig und falsch machen, aber unser Chef wird schon einen Tweet dazu schreiben, sondern es wird gesagt, wir werden offen mit unseren NutzerInnen und Kundinnen kommunizieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es eine Einheit gibt, die Kommunikation noch betreibt. Vielleicht ist es aber auch einfach Elon Musk, wir wissen das nicht.
Da bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen Textexegese, die man jetzt irgendwie betreiben müsste, ob er das, keine Ahnung. Ah, okay. Und dann, also bei diesem letzten Punkt, das ist ja auch einfach schwammig und ja, als Zusicherung, es basiert auf dem, was wir gerade eh schon auseinandergenommen haben. So, und wir werden uns weiter dafür einsetzen, ein sicheres, integratives, unterhaltsames und informatives Erlebnis für alle zu bieten. Wir werden auch in dieser Übergangsphase transparent sein. Und wir werden auf euch hören, die Menschen, die Twitter zu dem machen, was es ist, der Marktplatz des Internets. Das Twitter-Team. Ja. Diese Formulierung finde ich ja interessant. Ne? Das ist jetzt nochmal, also dieses der Marktplatz des Internets. Und da habe ich direkt gedacht, ob das jetzt auch so eine Formulierung ist, in der das Bild dieses Marktplatzes langsam komplettiert werden soll, auch so mit Payment-Funktionen und so weiter.
Oh, das ist ein sehr kluger Gedanke. Ja, das wird so kommen. Also ich, das ist ja sehr, es ist ein bisschen zu bewusst gewählt. Warum ist es der Marktplatz? Wenn wir das Bild mal uns genau anschauen und dekonstruieren, der Marktplatz ist der, wo Leute um Aufmerksamkeit schreien, wo der sein Gemüse verkauft, der am lautesten schreit oder sein Gemüse mit der faulen Stelle am weitesten von der Vorderseite weggedreht hat. Der Marktplatz ist kein Ort, wo ein reger Austausch im Sinne von fairem Umgang gepflegt wird, sondern der Marktplatz ist erstmal ein Ort, wo den Leuten was verkauft werden soll mit allen Mitteln. So nehme ich einen Marktplatz wahr.
Schöne Methode, dieses Bild jetzt noch zu erweitern, um darüber auch auf die Gefahren zu stoßen. Großartig. gut, also wir haken dieses Statement ab, als interessant gelesen zu haben, wir glauben euch nicht. Und kommen zum nächsten Punkt, den wir uns, es wird heute lang, aber es ist wirklich gerade, sind ein paar interessante Punkte, oder?
Es ist wirklich lang heute, ja. Also wir haben aber auch nur noch zwei Sachen, fairerweise.
Ja, ich habe hinten raus noch eine Überraschung.
Ach, du hast noch eine Überraschung, oh, ich bin gespannt. Ja. Ich würde gerne mit der einen kleinen Sache kurz anfangen. Und zwar, ich habe das ja eben schon im Nebensatz gesagt, Twitter Blue ist immer noch nicht gestartet. Stand jetzt soll Twitter Blue aber an diesem Freitag starten, am 2. Dezember. Und, halte ich fest, du wirst es nicht mit dem iPhone abschließen können. das Unternehmen, also Elon Musk, hat sich dagegen entschieden, diese 30% an den App Store abzuführen oder wie er es nennt, die Internetsteuer. Auch das ist ein sehr krummes Bild, über das man länger diskutieren könnte. Sondern du musst es dann tatsächlich über die Website abschließen. Ich würde mir wünschen, dass damit dieses Thema dann auch ehrlicherweise erledigt ist.
Möglicherweise ist es das.
Ich bin mir da nicht sicher.
Soll ich jetzt schon mit meiner Überraschung kommen?
Bitte.
Elon Musk hat vor wenigen Minuten, also wir zeichnen ja auf 9:30 abends, ein 4 Sekunden langes Video gepostet. So ein Schwenk über so einen Teich, so einen großen. Ja. Bäume drumherum, ein Schatten ist zu sehen von ihm, der filmt. Und neben ihm steht noch ein Schatten. Und wer ist dieser Schatten neben ihm? Du hast einen Versuch.
Ich weiß es nicht.
Tim Cook.
Oh nein.
Weil Elon Musk schreibt dazu, thanks Tim Cook for taking me around Apples beautiful headquarter.
Es gibt ja Geschichten, dass sich Steve Jobs zur Lebzeit noch mit Mark Zuckerberg getroffen hat. Und dass die beiden, wenn ich das richtig erinnere, ein unterschiedliches Bild voneinander hatten. Also ich glaube, Mark Zuckerberg hat sehr zu Steve Jobs heraufgeblickt. Und andersrum war das, glaube ich, nicht ganz so heißt. Es ist natürlich überliefert, wir können nicht in die Köpfe reingucken, wir waren nicht dabei. Was dieses Treffen der beiden Leute da jetzt gerade betrifft, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das alles für politische Dimensionen hat, wenn man sich das mal genau überlegt.
Also wir können noch nicht sehr viel aus diesem Tweet ablesen, aber es könnte schon das Anzeichen dafür drinstecken, dass das nicht so explodiert tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Gut. Ich habe noch, also wir beobachten das, wahrscheinlich wird sich in den nächsten 24 Stunden genug tun, um morgen wieder darüber sprechen zu können.
Bin mir relativ sicher, dass es das noch nicht war.
Ich habe jetzt noch mitgebracht einen Punkt aus der Wirtschaftswoche. Interessanter Artikel dort über die Management-Methoden von Elon Musk, und die Wirtschaftswoche schreibt, dass er die jetzt im Grunde überträgt auf Twitter. Und zwar die goldenen Produktivitätsregeln. Die gelten schon bei Tesla und SpaceX.
Wenn mir jemand goldene Regeln für irgendwas vorschreibt,
bist du schon raus, ne?
Bin ich theoretisch schon raus. Ja. Ich habe eine kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe zum Ende meiner Ausbildung mal ein Buch geschenkt bekommen, Golden Rules, zum besseren Strukturieren von viel Arbeit. Und das ist bis heute eingeschweißt.
Ja. Ja, weil du zu viel zu arbeiten hattest. Dann hat sie dir gesagt, ich strukturiere so, dass ich dieses Buch nicht lese, weil ich muss mich jetzt um die Arbeit kümmern.
Genau so, ja.
So. Und jetzt schreibt die Wirtschaftswoche, was da so alles dazugehört, zu diesen goldenen Produktivitätsregeln. Also Meetings, um die Meetingkultur geht es in ganz großen Teilen. Elon Musk rät seinen Mitarbeitern zum Beispiel, auf große Meetings und auf regelmäßige Meetings zu verzichten. Die großen sollen nur stattfinden, wenn sie für alle, die daran teilnehmen, auch wirklich einen Nutzen haben und auch dann möglichst kurz gehalten sein. Und wer in so einem großen Meeting merkt, er kann keinen Beitrag dazu leisten, soll einfach gehen.
Mir ist das irritierenderweise ein Stück weit sympathisch als jemand, der schon sehr viele Stunden seines Lebens in Meetings vergeudet hat, zu denen er nichts beitragen konnte.
Ja.
Das Problem ist, ich glaube, dass Elon Musk das natürlich anders mit Leben füllen würde als ich. Also ich glaube, ich schätze ihn als sehr positiv formuliert, sehr direkt ein.
Ja.
Ich glaube, das ist ein sehr unfreundlicher Mensch in solchen Situationen.
Mhm. Mhm. Auch wenn er geht dann, ne?
Wenn er geht oder auch gehen lässt.
Ja, oder gehen lässt. Es gibt die großen und jetzt noch die regelmäßigen Meetings, vielleicht dazu auch noch kurz, sagt er, sollen auch abgeschafft werden, außer es gibt eine extrem dringende Angelegenheit. Und wenn die geklärt wäre, dann bitte mit den regelmäßigen Meetings auch wieder aufhören.
Das passt so ein bisschen zu diesem, wir machen Fehler, bitte gewöhnt euch dran. Mhm. Wenn du dich nicht abstimmst, dann arbeiten natürlich alle mehr. Alle arbeiten im Zweifel auch alle das Gleiche. Das passiert dann natürlich. Führt aber am Ende wiederum dazu, jetzt wird nämlich das Bild komplett, dass die Leute auch mehr Code schreiben. Das heißt, er kann tatsächlich schauen, wer hat am meisten Code geschrieben und wer nicht. Und natürlich machen dann die Leute alle Fehler, dass es so lange eskaliert, bis du eine extrem dringende Angelegenheit hast, um ein Meeting durchzuführen. Also das ergibt schon, in sich ist das schlüssig, es ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt die geschickteste Idee.
Es hat auch wieder was von dieser knallharten Startup-Growth-Kultur. Mhm. Und auf der anderen Seite, also ich finde auch, es ist sympathisch. Erst einmal, wenn man das so liest. Also man hat auch, wie eben mit dem Experimentieren und Transparenz, man hat Zugang dazu. Aber ich würde sagen, das funktioniert nur, wenn dieses Minimum an Meetings an anderer Stelle durch die Firmenkultur wieder gut gemacht wird.
Ja.
Und man dafür sorgt, dass diese Menschen sich wohlfühlen in dem Unternehmen.
Spoiler, das gerade das Mittagessen, das bei Twitter immer dazugehört hat, hat Elon Musk relativ schnell nach seinem Anfang abgeschafft.
Und dann gehört zu diesen goldenen Produktivitätsregeln noch die Kommunikation. Klar und direkt, keine Akronyme oder unsinnige Wörter.
Das ist mein Lieblingspunkt. Also wenn Akronyme verboten sind, das Wort Laser ist tabu.
So, und außerdem immer über den kürzesten Weg kommunizieren, nicht über Hierarchieebenen. Und dem gesunden Menschenverstand folgen, wenn Regeln keinen Sinn ergeben, bitte nicht blind folgen. Vielleicht gilt das auch für die goldenen Produktivitätsregeln. Ich weiß es nicht.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht die Tatsache, dass ich mir, also bei einem Chef, der so ein Angstregiment etablieren möchte, mir nicht vorstellen kann, dass die Leute anfangen, sich den Regeln zu widersetzen, weil sie halt davon ausgehen müssen, dass sie dann entlassen werden.
Ja, oder du bist in einer Position, in der du einfach über eine lange Zusammenarbeit mit ihm weißt, wie du das auslegen darfst.
Ja, das oder das, ja.
Das war die längste Folge bisher.
Das ist wahr. Und leider, also man könnte meinen, wir gewöhnen uns an die Nachrichtenlage, aber dem ist nicht so. Also es wird immer mehr. Vielleicht wird es irgendwann wieder weniger. Fühlt sich nur gerade noch nicht so an.
Ich sag mal, bis morgen.
Bis morgen.